Also jetzt haben wir die nächsten 20 bis maximal 25 Minuten. Also ich werde spätestens um 5:05 hier aufhören. Die Aufgabe, die etwa 17 Fragen, die hier sind, plus alle anderen 30 Fragen, die ihr noch habt, zu beantworten. Das wird uns nicht gelingen, deswegen bitte ich jetzt schon um Verständnis, dass wenn nicht deine Frage rankommt, dass es dann nicht der Versuch ist, der auszuweichen, sondern dass es einfach dann vielleicht hinterher auch im privaten Gespräch gehen möchte. Wir werden das jetzt so machen, dass ich einfach die Frage vorlese und der von euch, der möchte, kann es beantworten. Wir fangen mal mit dieser Frage an. Ist das Konzil der maßgebende Faktor für den biblischen Kanon? Gemeint ist wahrscheinlich das Konzil von Nicäa im Jahr 325.
Ja, das sowas hat es nicht gegeben, solche Konzilsentscheidungen zum Kanon. Das war ein. Der Kanon ist die Sammlung von 27 neutestamentlichen Büchern, so wie wir das heute haben. Und wer hat die Entscheidung getroffen, dass es nicht 29 sind oder 15? Und da gibt es eben die These in manchen Köpfen, als hätte da irgendein kirchliches Konzil mal gesagt, so und so soll es sein. Das ist nicht der Fall.
Du schreibst auch Dan Brown im Sakrileg.
Genau, ja, genau, was jetzt auch kein theologisches Fachbuch sein soll, soweit ich weiß. Ja? Aber das verbreitet sich halt unendlich. Und in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass die Christen sich jahrhundertelang die Frage gestellt haben, bis sie sie endgültig dann beantwortet haben, was sind die schriftlichen Texte, in denen die authentische Jesusüberlieferung und die Lehre der Apostel ihren schriftlichen Niederschlag gefunden hat. Und relativ schnell war man sich über etwa 20 Bücher einig, aber bis man dann die 27 Bücher in der ganzen Christenheit der damaligen Welt akzeptiert hatte, dauerte es bis ins 4. Jahrhundert und zum Teil noch etwas darüber hinaus, ohne dass irgendein Konzil dazu mal entschieden hat, sondern das war ein historischer Prozess, der lange gebraucht hat, aber zu einer ziemlich sinnvollen Einigung geführt hat.
Ich glaube, die antike Schwarmintelligenz, ich glaube, die, wo man sich nicht einig war, war der zweite Petrusbrief, die Offenbarung, der Hebräerbrief war bei manchen und so, aber die Evangelien, die Briefen des Paulus und so, Apostelgeschichte, das war ja, sagen wir, um 130, 140 spätestens war, man sagt, das gehört dazu und das sagten alle und deswegen braucht man kein Konzil. Guido, du schüttelst den Kopf.
Ja? Ich sage immer so um 200 oder 180 nach, aber da kann.
Dann warte auf mein neues Buch.
Ja, genau,
da Beweise. Genau.
Also deswegen jetzt gerade.
Aber ihr seid topisch, jetzt hier die Auskunft geben sollen. Ja. Aber hier eine Frage für dich. Steht in den Qumran-Rollen wirklich dasselbe wie in einer heutigen Bibel?
Also auch da muss ich mal erklären, was die Frage ist. Die Qumran-Rollen, das ist ein Schriftfund, den man gemacht hat 1947 in Qumran am Toten Meer. Ganz viele alte Schriftrollen und dann gab es eben diese Verschwörungstheorien. Da sind jetzt die wirklichen Wahrheiten über Jesus und so. Kurzer Faktencheck, Jesus kommt in all diesen Rollen nicht vor. Ich glaube, die Frage fragt auch eher nach Bibeltexten. Also man hat in diesen Höhlen Bibeltexte gefunden, Psalmentexte, Jesaja-Texte, von allen biblischen Büchern bis auf das Buch Esther. Und es war natürlich deshalb spannend, weil die Texte, die man da gefunden hat, etwa 1000 Jahre älter waren als die ältesten Bibeltexte, die man bis dahin hatte. So, ne? Weil das wird ja immer abgeschrieben, man hat ja nicht mehr die Originale. Bis dahin hatte man so aus Mittelalter Texte und jetzt hat man plötzlich welche 1000 Jahre älter. Mal gucken, ob da derselbe Text drin ist. Und das Spannende ist, man hat eine Schriftrolle gefunden von Jesaja, die nicht so gut erhalten war, die sehr, sehr nah an dem dran war, was auch unser Bibeltext ist. Also es gab auch manche Schreibänderungen und Kleinigkeiten, aber im Grunde war es derselbe Text und das war überraschend. Und dann hat man aber auch sowas gefunden wie so eine Hoffnung für alle Übersetzungen. Also es gab eine andere Jesaja-Rolle, die war sehr frei und es war eher so eine freie Wiedergabe. Also, aber an vielen Stellen Psalmtexte und so, also viele dieser Bibeltexte, die man gefunden hat, die benutzt man auch wirklich heute, um den Bibeltext zu überprüfen und das war immer sehr, sehr nah dran.
Da geht es aber um den hebräischen Text der alttestamentlichen Schriften, aber über das Neue Testament und die Schriften sagt uns Qumran gar nichts, weil es zerstört wurde, bevor
publiziert waren.
Es gab mal Thesen, dass man da Fragmente des Markus-Evangeliums gefunden hat. Das hat sich aber alles nicht bestätigt. Es gab keine neutestamentlichen Texte in Qumran, es sei denn, Guido ist da anderer Meinung, das glaube ich aber nicht.
Vielleicht nein, und Fragmente heißt in dem Fall eben, es gab einen kleinen Schnipsel mit etwa 10 Buchstaben drauf und da war eine Buchstabenkombination, wo man gesagt hat, oh, die kommt auch im Neuen Testament vor, vom See Genezareth so, und darauf hat sich das alles gegründet und dann hat man das aber genau untersucht und rausgefunden, na, es sind doch nicht dieselben Buchstaben. Selbst wenn es so gewesen wäre, hätte man nicht viel von diesem Fragment gehabt.
Guido, du hast ja über Qumran besonders, und damit lassen wir das dann gleich hier ruhen, ja auch so kleine Videos gemacht. Wo kann man die finden, wenn einen das interessiert?
Also kurzer Werbeblock, wenn ihr mal die Höhle von innen sehen wollt, wo diese Rollen gefunden wurden, bibelentdeckungen.de, da gibt es ganz viele kleine Videos von biblischen Orten.
Da seht ihr Guido in diesem Qumran stehen. Bibelentdeckungen. Jetzt haben wir eine Frage, das ist ein bisschen inhaltlich. Woran können wir den göttlichen Ursprung der Bibel festmachen, da es ja von Menschenhand geschrieben wurde? Also wie ist das mit, das ist ja jetzt Gottes Wort, aber es ist ja nicht vom Himmel gefallen, wie der Koran angeblich, sondern es sind ja Menschen, die haben das geschrieben. Und wie ist das zu verstehen, diese Verbindung zwischen göttlichem Anteil, sage ich jetzt mal, und menschlichem Anteil?
Also für mich ist entscheidend, dass ich ein Urteil über die Bibel nicht einfach so fällen kann, unabhängig von meinem Glauben an Jesus Christus. Es fängt alles eigentlich immer erst mit der Frage an, was denkst du über Jesus von Nazareth? Und wenn er für dich eine Autorität ist, jemand, dem man nachfolgt, und man ist dann der Überzeugung, und im Neuen Testament ist seine Lehre und ist sein Schicksal und sein Kreuz und seine Auferstehung in einer zuverlässigen Weise festgehalten, dann gewinnt von daher dieses Buch für mich seine Autorität und seinen besonderen Wert. Und dann haben da Menschen ihren Anteil dran gehabt, die das aufgeschrieben haben. Aber das ist für mich der entscheidende Ankerpunkt. Ich kann nicht, abgesehen von dem Glauben an Christus, irgendwie anfangen, über den Wert des Neuen Testaments zu philosophieren. Ich glaube nicht, dass man da sehr weit kommt.
Guido?
Also ich muss mir klar sein, dass das eine Glaubensaussage ist, so wie Armin sagt. Ja, also nirgendwo in der Bibel steht ja, Achtung, hier spricht Gott, steht doch an mehreren Stellen, ja, aber nicht am Anfang des Buches, so, sondern in den Büchern redet dann auch Gott. Und dass das für uns Gottes Wort ist, was zu mir redet, wo auch Gott heute zu mir redet, ist ja allgemein kirchliche Überzeugung. Das ist also jetzt nicht Spinnerei von ein paar Frommen, sondern das sagt eigentlich die ganze Kirche. Es ist aber eine Glaubensaussage. Und ich würde auch da, wie Armin sagt, anfangen bei Jesus und sagen, in erster Linie folge ich mal Jesus. Aber dann ist spannend, wie Jesus mit der Schrift umgeht. Und das ist ja wieder auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Zum Beispiel, welche Bibel hat Jesus denn gelesen? Da gab es ja noch keine Evangelien, ja? Sondern Jesus hat das Alte Testament gelesen und er liest die Mosebücher, die Psalmen, Jesaja. Und Jesus wiederum sagt, dass in diesen Büchern Gott redet. So, also von daher ist dann diese Brücke, warum ich auch glaube, dass es Gottes Reden ist, ja? Weil ich Jesus glaube an der Stelle. So, ne? Ich kann jetzt einem Atheisten nicht nachweisen, das Buch Jesaja, das ist von Gott, weil der wird sagen, nö, das ist ein antiker Text, so wie die Keilschriften aus Babylon. Ja? Es ist eine Glaubensfrage, ob ich Jesus vertraue.
Ein bisschen anknüpfend ist diese Frage, wie kann ich als Laie die Bibel lesen, auslegen und erforschen? Also ich interpretiere es immer so, jetzt sind da so großartige Wissenschaftler, wie ihr das seid, und jetzt habe ich ganz viel Respekt, und kann ich denn als Laie überhaupt die Bibel lesen oder komme ich da vielleicht immer so auf ganz falsche Gedanken? Wie kann ich es lesen? Gibt man eine Hilfestellung für mich als Laien? Ist die Frage.
Also ich glaube schon, dass wir an manchen Stellen den Vorteil haben, dass wir viel Zeit haben, uns mit spannenden Fragen zu beschäftigen, aber ehrlich gesagt sind wir natürlich auch immer punktuell irgendwo unterwegs, wo wir uns dann eingraben. Und die meiste Zeit sind wir, glaube ich, auch ganz normale Bibelleser, die eine Übersetzung nehmen oder manchmal vielleicht auch den Originaltext und dann diese Texte lesen. Und wir sind jetzt in der privilegierten Lage, dass wir unendlich viele Bibelübersetzungen haben. Viele von denen sind sehr, sehr gut. Und man sollte sich nicht so sehr die Frage stellen, kann ich das lesen und verstehe ich das, sondern man sollte es einfach machen. Das Problem, das ich beobachte, wenn ich mit Leuten zu tun habe, ist nicht, dass die so viele Probleme haben, wenn sie dann mal in den Texten lesen, sondern dass sie nicht lesen. Und wenn sie mal lesen, dann merken sie, es geht einem wie mit vielen anderen Texten auch und man findet hinein und man findet ein Leben lang immer mehr hinein. Und natürlich gibt es diesen wissenschaftlichen Zugang, über den wir heute Abend hier schwerpunktmäßig reden. Das Ganze hat, glaube ich, aber auch eine starke spirituelle Seite. Und die ist genauso jedem Menschen und dem Nichtwissenschaftler vielleicht noch leichter zugänglich als dem Wissenschaftler, der die Texte immer so ein bisschen weiter von sich weghält. Und wenn man das einfach macht und diese verschiedenen Zugänge, den eher rationalen und den eher spirituellen Geistlichen nebeneinander praktiziert, dann glaube ich, dann kommt man einfach Schritt für Schritt voran, ohne dass sich da ernsthafte, richtige Probleme einstellen, die unlösbar sind.
Ich würde aber gerne noch einen Schritt hinzufügen. Und zwar ist es im Moment meine Beobachtung, dass es so eine riesengroße Schere gibt zwischen wissenschaftlich verantworteter Bibelauslegung und das nächste, was es gibt, ist sozusagen einfach Bibel lesen und dann schon verstehen. So, ja. Und für viele Leute ist das so die einzigen Alternativen. Und was uns fehlt, ist so eine Anleitung irgendwo dazwischen. Es gibt für jeden Mist YouTube-Tutorials, ja, wie mache ich das, wie schminke ich mir meine Fingernägel, wie binde ich mir einen Turban, wie bastle ich an meinem Auto. Das wird mir ganz einfach auf YouTube erklärt, aber die einfachen Schritte einer verantwortlichen Bibelauslegung, also ich unterrichte ja hier am MBS und wir haben ja keine hochtheologische Ausbildung, sondern eine theologische Grundausbildung für Gemeindepädagogen. Wir versuchen in einem Jahr sozusagen die wichtigsten, sieben wichtigsten Schritte durchzunehmen, die man machen sollte und die auch sehr einfach so, ne, fürs Handwerkszeug. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das in den Gemeinden auch vermittelt wird. Ich kenne kein gutes Buch, wo das gemacht wird. Und ich glaube auch, ich weiß warum. Also ich habe in meinem Herzen schon länger den Wunsch, dieses Buch mal zu schreiben, so ein einfaches How-to. Und dann kommt mir sofort, ja, dass dieser ganze schwere Wust der wissenschaftlichen Theologie kommt, ja, so einfach kann man das ja nicht machen. Ja, und die Folge ist, dass niemand mehr so ein Buch schreibt. Vor 30, 40 Jahren gab es noch solche Bücher. Heute traut sich niemand mehr. Es gibt ein paar gute, kurze Bücher, die stehen auch hier an der Uni, ne, so auf 50 Seiten Bibelauslegung erklärt, aber die sind schon so kompliziert, dass sie nur Studenten verstehen. Ja, und darunter gibt es nichts. Und da wünsche ich mir, dass wir ein bisschen mehr Barmherzigkeit haben und so einfache Methoden der Bibelauslegung auch mal wieder entdecken dürfen.
Das heißt also, wir erwarten dann irgendwann das Tutorial, vielleicht erstmal so auf Videoversion und dann auch als Buch und möglichst von euch beiden.
Wenn ich dazu noch einen Gedanken äußern kann, ich bin der Meinung, dass das, was man dann erklärt über die Methoden des Bibellesens, aber nicht andere Methoden sind, als man sie bei anderen Texten anwendet. Und wer es gewohnt ist, Texte zu lesen, der wird merken, dass das ja jetzt nicht plötzlich anders wird, nur weil der Text jetzt von Matthäus oder von Paulus ist. Und so schwer ist das dann auch wieder nicht, den Zugang zu finden. Manchmal tun sich Leute dann besonders schwer, die gar nicht so lesen und für die Bibel dann so eine Ersterfahrung fast ist beim Lesen. Die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Ermutigung und Unterstützung. Für ganz viele andere Leute ergibt sich das dann auch so ein bisschen aus ihrer Lebenserfahrung.
Eine ganz persönliche Frage, vielleicht könnt ihr sie kurz beantworten. Jeweils, seid ihr während eurer Promotion in theologische Konflikte geraten? Und wenn ja, wie habt ihr sie gelöst? Ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt nur die Promotion, sondern Studium und insgesamt Forschung. Seid ihr während dieser Arbeit in theologische Konflikte geraten? Und wenn ja, wie habt ihr sie gelöst?
Also, kleinere ja, ja, auch große, glaube ich. Aber ich glaube, der große theologische Konflikt im Studium hatte eher was mit dem Erwachsenwerden zu tun. Also und den, durch den gehen ja gehen wir oft. Also man kommt aus so einem Glauben, der durch Jugendlichkeit geprägt ist, der in manchem sehr, sehr kämpferisch ist. Ich selber bin auch erst so als Teenager so richtig in die Gemeindewelt hineingekommen und dann hat man alle möglichen Kampfthemen, die man so mitbringt, ne? Was ist jetzt an der Bibel genau richtig und wahr, und man hat bestimmte Vorstellungen, wie man das zu verstehen hat, so, und dann kommt man an die Uni, fängt an zu studieren und entdeckt, dass manches nicht so einfach ist, wie man sich's gedacht hat. Und da muss man sich in Frage stellen, muss man sich hinterfragen. Und das ist mehr so eine Grundfrage, möchte ich das, was ich als Jugendlicher geglaubt habe, mit ins Erwachsenenalter nehmen? Und das war schon so ein Ringen, wo ich auch um mich herum gemerkt habe, dass viele da ringen. Und dann wurde das manchmal dem Theologiestudium in die Schuhe geschoben, so nach dem Motto, jetzt habe ich das studiert, jetzt kann ich das nicht mehr glauben. Ich glaube, das hat eher was mit der persönlichen Reifung zu tun, dass viele sich einfach dann gelöst haben von ihrer eigenen Jugend oder Familie und ne, das Studium dann manchmal so vorgeschoben war. Und für mich war es umgekehrt, dass ich durch das Studium gemerkt habe, ich muss die Dinge, die ich glaube, tatsächlich hinterfragen. Ich muss die prüfen, ich kann die nicht einfach nur glauben, weil andere mir das gesagt haben. Und indem ich sie geprüft habe, habe ich aber gemerkt, das trägt. Und jetzt möchte ich auch selber da dranbleiben. Und es ist jetzt nicht mehr etwas, was mir nur meine Gemeinde oder meine Lehrer mitgegeben haben oder was ich nur mache, weil der Peer-Gruppendruck so groß ist, sondern indem ich es prüfe, merke ich, ja, das möchte ich auch selber haben. Das war für mich so ein Prozess im Studium.
Also wenn ich an meine Promotionszeit und die Jahrzehnte seitdem zurückdenke, dann glaube ich, es gibt zwei Arten, wie Krisen entstehen können. Das eine sind, dass man auf Fragen stößt, die man vorher gar nicht gesehen hat, geschweige denn, dass man die Antworten kennt und mal eine Zeit lang denkt, da gibt es überhaupt gar keine Antworten drauf. Und da kann man manchmal schon in Phasen kommen, wo man so ein bisschen zögernd und vielleicht sogar zweifelnd unterwegs ist, obwohl man ja vielleicht professioneller Theologe sein soll. Und das geht dann auch irgendwann wieder vorbei. Aber es ist nicht so, dass das nicht kommt. Und das andere, das habe ich eben schon vorher mal kurz angedeutet, es ist eine immer wieder auftauchende Gefahr, die ich bei mir persönlich erlebe, dass das Lesen der biblischen Texte zu einer reinen Profession und etwas sehr Abgeklärtem wird, was aber dann plötzlich nichts mehr mit mir und meinem Glauben zu tun hat, weil ich das ja so beruflich oder wissenschaftlich betreibe. Und das ist eine ständige Bewegung, diesen Text, den man so weit von sich weghält, um ihn dann möglichst neutral und objektiv analysieren zu kommen, können auch immer wieder sehr nah an sich heranholt und rankommen lässt, um auch wieder sehr persönlich seinen eigenen Glauben daraus zu stärken oder zu korrigieren oder so. Das würde ich sagen, ist vielleicht sogar noch die größere Herausforderung, die man hat, die ich habe.
Einen Satz würde ich gerne noch sagen, was auch immer wieder herausfordernd ist, dass wenn man bei Jesus oder bei Paulus oder im Neuen Testament, man versucht sich ja auch in seinem Leben dran zu orientieren, auch in der Lebensführung, in Lebensentscheidungen, in ethischen Fragen und so. Und man kommt immer wieder an Punkte, wo man dann mit christlichen Überzeugungen oder wenn man sozusagen nach dem geht, was im Neuen Testament steht, in Gegenwind gerät, weil die Mehrheitsüberzeugungen um einen herum anders sind, zum Beispiel. Und da muss ich sagen, das lässt mich dann nicht unberührt. Da bin ich dann schon Grübler, dass ich immer wieder denke, kann das so sein? Ist es wirklich gut, an der Stelle bei Jesus zu bleiben, wenn alle anderen doch sagen, es ist anders? Ja? Und das sind schon die Dinge, die mir auch oft schlaflose Nächte bereiten und wo ich dann wieder grübel und nochmal lese und nochmal denke, wie muss man es vielleicht anders verstehen oder so. Das sind auch so existenzielle Punkte, an die man dann kommt, wo ich immer wieder herausgefordert bin.
Ich schaue auf die Uhr und ich habe hier noch ganz viele Fragen. Ich habe jetzt einfach mal für mich entschieden, ich lese euch mal alle Fragen vor und sage zu einer was ganz kurz und dann könnt ihr euch jeweils von den vielen Fragen eine merken, die zu der ihr was sagt, und dann will ich noch eine letzte Schlussfrage etwas persönlicher stellen. Also, auf diesem Zettel sind von einer Person 7 Fragen aufgestellt. Fragt man, wer hat entschieden, welche Bücher zur Bibel gehören, aufgrund welcher Kriterien und wann? Zweitens, das haben wir schon beantwortet, steht in den Qumran-Rollen wirklich dasselbe wie in einer heutigen Bibel?
Drittens, wie kann man sicher gehen, dass die Evangelien nicht verfälscht wurden, wie es zum Beispiel im Islam gelehrt wird? Viertens, als Argument für die Faktizität der Auferstehung Jesu wird sehr oft genannt, dass Christen dafür gestorben sind als Märtyrer. Aber es gibt ja auch Märtyrer in anderen Religionen. Also die Frage nach den Überzeugungen. Fünftens, ist die Sintflut passiert oder ist das so eine Fabel? Dazu sage ich, geht auf die Homepage von zinzendorfinstitut.de und guckt euch den hervorragenden Vortrag von Geologen Professor Dr. Brückner an, von vor 2 Jahren hier, auch im Herbst, der uns genau die Sintflut erklärt hat. Da kriegt er die Antwort auf diese Frage. Sechste Frage, gibt es verschiedene Textsorten, Fabel, Historie, Lied in der Bibel und wie geht man damit um? Und siebtens, wie war das Wahrheitsverständnis im Neuen Testament oder Alten Testament? Und jetzt stehen hier noch 2 schwierige Wörter, Ontologie, Epistemologie. Dann habe ich eine Frage zur Taufe des Johannes. In welchem Namen hat Johannes getauft? Wie sind gewisse Zahlenangaben im Alten Testament zu verstehen? Zum Beispiel, sind mit Mose wirklich 900.000 israelische Krieger, also K2 bis 3 Millionen Menschen, durch die Wüste gezogen? War Methusalem wirklich 9007 Jahre alt oder wie ist das zu verstehen? Sind mit dem Schöpfungsbericht 7 Tage wirklich Tage gemeint oder Zeiteinheiten? Ihr merkt, wenn wir diese Fragen alle behandeln, sind wir um 10:30 mindestens noch hier. Deswegen sucht euch eine raus, maximal 2, sagt kurz und knapp was dazu und dann gibt es meine Abschlussfrage.
Also ich nehme mal eine alttestamentliche Frage, da bin ich jetzt nicht so firm. Aber eine Frage, die ja da ganz am Schluss kam, sind diese 7 Schöpfungstage nach meiner Meinung 24-Stunden-Tage? Ich würde sagen, nein, so verstehe ich das nicht. Ich glaube, was im Schöpfungsbericht zum Ausdruck kommen soll, ist, dass Gott, als er die Welt schafft, ihr eine Ordnung und Struktur mitgibt, die man dann auch wahrnehmen kann, wenn man darauf achtet. Und das kommt in diesen Einteilungen und in den verschiedenen Sortierungen zum Ausdruck. Mir scheint auch das der Punkt zu sein, der im Neuen Testament eine Rolle spielt, wenn auf die Schöpfung Bezug genommen wird, bei Paulus in der Apostelgeschichte. Dass das jetzt 24-Stunden-Tage sein sollen, ist für mich ein fremder Gedanke, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das anders sehen.
Wir sollen uns ja eine Frage raussuchen. Ich fasse so ungefähr 7 dieser Fragen zusammen mit einer Werbung für morgen. Wir haben ja keine Themen auf dem Flyer stehen, glaube ich. Ich möchte morgen sprechen über die Frage, soll man die Bibel wörtlich nehmen? Und da sind solche Fragen drin, ja, wie ist es mit den 7 Tagen, wie ist es mit der Sintflut? Aber auch, ne, muss man sich an alles halten, was in der Bibel steht? Wie kann ich sicher sein, dass das zuverlässig ist? Ist das alles historisch wörtlich zu verstehen? Also das sind all diese Fragen, die ja damit zu tun haben, wie wörtlich und wie verbindlich muss ich das nehmen, was da steht? Ich sag mal jetzt schon mal in Kürze, das ist der Werbeblock für morgen, die Antwort wird weder Ja noch Nein sein, sondern eine differenzierte Antwort. Das kommt darauf an. Es gibt Teile in der Bibel und jemand fragte nach diesen verschiedenen Sorten von Texten. Ja? Soll ich ein Gleichnis wörtlich nehmen? Also ist das wirklich passiert? Die Antwort ist nein. Ja? Soll ich es wörtlich nehmen, wenn da steht, Jesus ging von Kapernaum nach Genezareth? Soll ich das wörtlich nehmen? Ja. Ja, also es kommt tatsächlich auf die Texte an. Wir müssen verstehen, dass es unterschiedliche Sorten von Texten gibt. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was ist Poesie, was ist Historie. Ja, soll ich alles übertragen sehen? Ist die Auferstehung auch nur ein Bild für irgendwas? Soll ich alles auf mein Leben übertragen? Also alles, was im Alten Testament an Gesetzen steht, muss ich das wörtlich alles heute umsetzen? Meine Antwort wäre nein, weil das ist gar nicht für mich geschrieben. Andererseits gibt es aber Dinge, die im Neuen Testament oder im Alten stehen, die auch für mich gelten. Du sollst nicht töten. Natürlich soll ich das tun und ich soll es auch wörtlich nehmen. Also da müssen wir sehr genau drüber nachdenken, was heißt das? Und das wäre meine Antwort auf ein paar von den Fragen.
Also morgen kriegen wir die ausführliche Antwort, weil dein Thema wird sein, sollen wir die Bibel wörtlich nehmen, was wird dein Thema sein, Armin?
Mein Thema wird sein, die historisch-kritische Methode, ein Klärungsversuch. Es geht mir vor allem um die Frage, warum reden Leute so häufig aneinander vorbei, wenn sie sagen, dass sie die historisch-kritische Methode gut oder schlecht finden? Was ist das überhaupt? Und welche Schwächen und welche Stärken hat diese Methode, wenn man mal genau sich darauf geeinigt hat, was man damit meint? Und mir kommt es auch so vor, als würde in unseren christlichen Diskussionen da an manchen Stellen ein bisschen Differenzierung gut tun. Und morgen will ich in meinem Vortrag versuchen, da einen Vorschlag zu machen, und dann werden wir das auch diskutieren.
Dankeschön. Und Professor Dr. Christoph Redl wird morgen über die Anwendung, also die Autorität der Heiligen Schrift in Bezug auf uns und unser Verhalten, wird er sprechen. Das wird sehr spannend. Es wird morgen so sein, dass wir Gelegenheit haben, also jeder wird einen ausführlichen Vortrag halten, wer übrigens morgen nicht dabei sein kann. Ich vermute, einige werden nicht dabei sein können, aber manche andere werden kommen, von denen ich schon weiß. Ihr könnt das alle in etwa 4 Wochen nachhören, entweder als Podcast oder auch auf der als Video auf unserer Homepage zinzendorf-institut.de. Da findet ihr auch noch vieles andere Spannende. Also es geht morgen um 10:30 los und es geht bis 16 Uhr, vielleicht auch bis 15.30 Uhr. Was? Nein, 10.30 Uhr. Es geht, ja? 10.30 Uhr geht's los und seid ihr herzlich eingeladen. Es wird was zum Mittagessen geben. Übrigens, jetzt mache ich gerade noch eben die Ansagen fertig und dann bitte ich euch als Schlusswort zu sagen, ein Wort, ein Satz aus dem Neuen Testament, der für euch wie so eine Art, einer von vielen vielleicht, aber der für euch ein wichtiger Satz ist, der für euch eine Art Leitstern ist für euer Leben. Also ich mache noch weiter. Ihr könnt gleich nochmal an den Büchertisch gehen. Wer uns unterstützen will, wir haben im Zinzendorf-Institut nur einen regelmäßigen Spender. Und wer das also so ein bisschen unterstützen will, kann was da drüben reintun. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, wenn viele morgen wiederkommen. Ich denke, das ist das Wichtigste, was ich gesagt. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, okay, stimmt. Wir haben ja diesen Jahresflyer, ist das Thema Frauen in Leitung. Was für November angedacht ist, wird nicht passieren. Das wird nachgeholt im Frühjahr. Wir haben den Jahresflyer für 2020 leider noch nicht fertig, aber wir hoffen, in 3-4 Wochen fertig zu sein. Wir haben spannende auch Referenten. Wir werden Markus Spieker da haben. Wir werden Bischof Abromeiter haben. Also das werden gute Sachen. Das Heilfasten für Frauen mit geistlicher Begleitung wird auch nicht stattfinden, aus verschiedenen Gründen. Ansonsten findet alles statt. Auch vor allen Dingen die Winterbibelschule am 27. und 28. Ansonsten geht auf die Homepage, da steht dann alles auch drauf, meistens auch aktualisiert. So, jetzt zum Abschluss. Armin, magst du anfangen? Ein Vers des Neuen Testamentes, der dich bewegt.
Ja, da gibt es mehrere. Ich denke jetzt mal, was passt für das, was wir heute Abend machen. Ich habe den Eindruck, dass an einer Stelle im 1. Korintherbrief der Apostel Paulus mit Leuten zu tun hatte, die waren ein bisschen denkfeindlich oder fast wissenschaftsfeindlich, und denen hat er mal gesagt, seid nicht Kinder am Verstand. Und so verstehe ich das auch ein bisschen, was wir heute Abend hier machen. Das Glauben und Nachfolgen hat viele Dimensionen, aber das ist für mich im Blick auf das wissenschaftliche Arbeiten so eine Regel. Ihr Christen seid nicht Kinder am Verstand, sondern zum Christsein gehört, dass man mündig das Intellektuelle voll in seinen Glauben integriert.
Ich bleibe mal ganz konservativ bei meinem Konfirmationsvers, der mich begleitet und der auch immer wieder treffend ist. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, so wie es Luther gesagt hat. Klingt ein bisschen einfach, wird mir alles zufallen. Ich sehe das eher so, wenn man wirklich sich auf die Kernsache konzentriert und danach trachtet und sucht. Und das ist das Reich Gottes. Und unter Reich Gottes verstehe ich nicht, wie es heute viele verstehen, immer so wie ich mir die Welt erträume. Das ist halt Reich Gottes, klingt immer schön. Sondern es heißt ja, dass Gott regiert über mein Leben und auch über die Welt, über die Gesellschaft, dass wir sozusagen uns nach Gott ausrichten, nach dem, was er will und nach dem, was er gerecht findet, was er richtig findet. Und dann fallen die anderen Sachen sozusagen in place, wie man im Englischen sagt. Dann fügt sich das andere, es gibt ja Nebensachen und so, aber auch andere wichtige Sachen im Leben. Aber wenn man die Hauptsache zur Hauptsache macht, dann passen die anderen Sachen drumherum.
Vielen Dank. Ich denke, wir haben heute Abend viele Impulse bekommen. Und danke. Vielleicht klatschen wir einfach mal eben kurz. Und dann würde ich gerne den Abend mit einem Segensgebet beenden. Es segne und behüte uns Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.